Podcast Freiburg.
Das ganze Stadion bitte!
Damit hallo und herzlich willkommen zur 399. Episode des Podcast Freiburg. Noch leicht durch den Wind nach einem wirklich, wirklich, wirklich krassen Abend und einem 5:1 Heimsieg im Achtelfinale der Euroleague gegen Genk. Und wir nehmen danach auf mit der vom SC übernommenen Audio von der Grifo-Einpeitschung nach dem Wahnsinnsspiel, um das es heute gehen wird. Und ich begrüße dazu Mischa. Hallo Mischa.
Hi. Ich habe mich ja schon immer gefragt, wie sich West Ham gefühlt haben muss. Jetzt weiß ich es vielleicht.
Ja, so ein bisschen, ne? Also ich hatte tatsächlich auch gedacht, nach den ganzen Champions League-Spielen, wo es dann irgendwie knapp war im ersten und dann war es eine Schlachtung im Rückspiel. Das, so ist das halt, wenn man der viel, viel größere Verein ist.
Ja. Ja, hey, wunderschön, ne? Wunderschön. Ich glaube natürlich, dass mich das emotional nicht ganz so krass mitgenommen hat wie dich, weil du warst vor Ort. Deswegen aber vielleicht erstmal meine Frage, weil ich muss schon sagen, diese Achtelfinalspiele gegen West Ham oder Juve, da war das Kribbeln vorher schon länger bei mir irgendwie da, weil so ein großer Gegner und dann war irgendwie auch klar, ne, also es ist schon wahrscheinlich zu den größten Spielen der Freiburger Geschichte. Und jetzt, wenn man sich die Bilder danach anguckt, habe ich auch das Gefühl, im Stadion wurde das auch danach auf jeden Fall eingefangen, dass das irgendwie so ein Riesending ist. Wie war es denn vor dem Spiel? Also ist es dann vergleichbar mit Juve oder West Ham gewesen oder war das jetzt auch so ein bisschen wie, ich weiß nicht, wie ich es jetzt eher im Internet wahrgenommen habe, von wegen, naja, jetzt, also schon krass, aber nicht das Krasseste.
Ich glaube, es ist ein bisschen unterschiedlich, je nach Schicht von Fans, würde ich jetzt mal sagen, ohne da zu sehr zu generalisieren. Aber zum Beispiel die Tatsache, dass es nicht ganz ausverkauft war, dass rund um den Gästeblock vor allem noch viele Plätze frei waren, die ja auch natürlich dann teilweise ordentlich teuer sind und so, aber trotzdem, die natürlich ausverkauft waren gegen Juve, wo man ja wochenlang irgendwie noch versucht hat, Tickets zu finden für Leute und so. Das ist eine leicht andere Schicht von Fans als jetzt auf dem, zum Beispiel im Stehbereich oder auf beiden Stehbereichen oder so, wo es dann relativ schnell trotzdem ausverkauft war und wo es dann vom Hype-Level, würde ich sagen, auch nicht geringer war. Ich war leider sehr spät erst im Stadion, weil ich Deutsche Bahn und dann Autostau, also ich habe beide Verkehrswege genutzt und beide waren schlecht. Und das heißt, ich kam erst so eine halbe Stunde vorher in Freiburg an und bin dann von Landwasser aus gelaufen, mich da rausschmeißen lassen. Und da hat man schon an dem Krankenhaus quasi gehört, wie das Stadion laut wird. Und das war schon krass. Also da muss dann das Warm-up oder so gewesen sein. Und ja, also das war, da hat man schon gemerkt, dass alle richtig Bock hatten. Ich glaube, bei so dem Juve-Spiel war es nochmal mehr dieses, wow, da kommt jetzt wirklich Juventus zu uns und wir können da noch was reißen und so. Aber und hier war natürlich eine andere Lage, weil es, glaube ich, auch ein bisschen mehr mit Druck zu tun hatte, aber mit der Chance, hier können und sollten wir vielleicht sogar gewinnen. Und das macht es, glaube ich, ein bisschen anders vorher, aber dafür dann im Spiel selbst extrem ekstatisch. Du hattest ja die TV-Perspektive. Wie wirkte das denn für dich von außen?
Ja, also ich fand auch, es wirkte schon, also ich meine, man hat dann ja ein bisschen Fokus auf das Team auch. Ich meine, man sieht ja im Spielertunnel, obwohl ich mich da gerade auch gar nicht mehr so richtig dran erinnere und es vielleicht auch nicht vergleichen kann, aber man hat ja relativ früh Mansambi, der die Leute anstachelt. Und da hatte ich schon das Gefühl, dass für die irgendwie was Besonderes ist. Und ja, man sah halt auch im Fernsehen dann irgendwie diesen kleinen Bereich, der nicht besetzt war. was tendenziell schon ein ungewohntes Bild ist fürs Freiburger Stadion. Deswegen, also das habe ich schon gemerkt, aber dieses Alle in Weiß ist natürlich schon, macht das her, finde ich. Ja. Und diese Choreo am Anfang.
Genau, ich glaube, wir können ja einfach damit mal einsteigen. Also das Alle in Weiß ist ja seit Jahren jetzt ausgerufen. Das wird unterschiedlich stark angenommen, würde ich sagen. Und bei Auswärtsspielen hat die Szene dieses Jahr schon so gemacht, dass sie einfach Ponchos gekauft haben, so weiße, und die dann verteilt haben für die, die nichts Weißes dabei hatten, um da trotzdem so ein gemeinschaftliches Gästeblockbild zu machen. Das hat man jetzt hier auf der ganzen Südtribüne versucht. Nicht überall, glaube ich, komplett, aber insgesamt vom Bild her sah das schon sehr, sehr weiß aus. Und es gibt natürlich dann einen coolen Hintergrundeffekt auf jeden Fall. Und dazu war es dann so, dass Synthesia eine Choreografie vorbereitet hatte, was ich mal sehr gerne mag, diese Fahnen-Choreos, also wo dann tatsächlich die ganze Tribüne voller Fahnen ist. Und ich korrigiert mich gerne jemand, wenn ich es falsch habe, aber ich glaube zum ersten Mal bei uns auch, dass man quasi mit der Verteilung der Fahnen dann einen Schriftzug gemacht hat, ohne Banner, ohne irgendwas, sondern nur durch die Fahnen quasi dieses SCF. Das hat sehr gut geklappt. Und ja, also das Einzige ist in Freiburg, man wird es, glaube ich, zeitlich nie so ganz koordiniert bekommen, dass das alle wirklich gleichzeitig machen. Sie haben extra vorher ausgeteilt, wann man es ungefähr macht, nämlich nach der Mannschaftsaufstellung, deswegen hat es so halbwegs geklappt, aber da steht halt, man hört auf den Vorsänger und man hört den Vorsänger halt leider aber auch nicht wirklich auf zwei Dritteln der Tribüne. Aber dafür würde ich sagen, hat das die Gesamtbilder, die ich gerade gesehen habe, sahen sehr, sehr cool aus. Und das war da schon echt, echt laut. Also da, da war auf jeden Fall so ein richtig, das ist mal wieder ein großer Abendgefühl. Hat auch ein bisschen geholfen, dass man auch einen Gästeblock hatte, der gut war. Also jetzt nicht so viel mitbekommen davon von Frank, aber die hatten deutlich mehr Bock, als ich dachte letzte Woche bei diesem ja doch nur halb ausverkauften Stadion. Da wird es auch so sein, dass quasi so die Leute, die der harte Kern quasi, für die ist das ein sehr, sehr großer Tag, obwohl die gerade um die quasi die Meisterschaftsrunde spielen, ist halt Europa-Achtelfinale schon was Besonderes. Und die hatten dann so auch so, die hatten dann farblich eher den blauen Block. Ich weiß nicht, ob das auch so koordiniert wurde, ob das einfach Standard ist quasi dort. Aber war gut, dass man so ein bisschen Gegengewicht auch hat.
Stimmt, voll, ja.
Und ich glaube, Rest muss man dann so ein bisschen im Spiel machen, aber ich kann auf jeden Fall schon mal sagen, das war so von Minute 1 zumindest, dass alle Leute so richtig auch, also ich finde, das Gute ist ja nicht einfach nur, dass es laut oder dass es den Gesang oder so, sondern was ja dann rüberkommt, ist so ein nach irgendeiner Halbchance oder so wird der gleiche Gesang dann nochmal doppelt so laut gesungen und sowas. Das hat dann so eine automatische Energie. Das sieht man auch bei Spielern dann immer, die dann zur Ecke gehen und dann nochmal so ins Publikum anfeuern und sowas. Und das war halt von Anfang an da. Und das hat, fand ich sehr, sehr gut, auch, glaube ich, das Mission Statement für dieses Spiel ganz gut gegeben, was die Spieler auch genauso gesehen haben offensichtlich.
Mhm. Voll.
Ich glaube, zum vor dem Spiel, also bei Henk kann ich jetzt halt gar nicht so viel dazu sagen, was wir nicht letzte Woche schon gesagt haben. Da war jetzt nicht so verrückt viel anders, eben außer der Sperre von Eluadi. Würde sagen, das war ganz gut, weil deren Außen dann da Verteidiger hatten nicht das gleiche Level jetzt gestern wie im Hinspiel.
War das dann ein Kumba?
Ja.
Oder war es Kayembe?
Also wer ihn ersetzt hat?
Ja, warte mal. Eluadi war Links- oder Rechtsverteidiger?
Genau, der Rechtsverteidiger.
Rechtsverteidiger, ja, okay, dann Kumba, ne, ja. Ja, der, also ist auch statistisch grauenhaftes Spiel gemacht, ja.
Erzwungen, natürlich.
Ja. Nee, genau, von Renk würde ich auch sagen, da konnten wir halt, ich meine, klar war, dass Carezza spielt, ansonsten gibt es ja, glaube ich, wie gesagt, nicht so viel von uns zu sagen, was da für Wechsel sind. Also wer da, es gab ja irgendwie drei Wechsel, glaube ich, zum Ligaspiel. Aber wie man die Rotation jetzt dort gewichten kann, habe ich auch nicht richtig gecheckt. Aber klar, das bedeutet dann so, dass man ähnlich dasteht wie Freiburg, ne? Das Freiburg hat halt auch dreimal gewechselt, glaube ich. Also man sieht ähnliche Belastungen. So, passt.
Und zum Hinspiel halt gar keinen Wechsel, außer dem Eluadi muss ersetzt werden. Dementsprechend kannte man schon so alle ungefähr. Ich glaube, dass zum Beispiel Adeyi Sternberg, der auf der linken Seite da gespielt hat. Der war auf jeden Fall, den fand ich schon von der ersten Halbzeit her nicht gut. Und genau, den fand ich letzte Woche zumindest ein bisschen auffälliger. Aber ja, hätte ich jetzt auch vorher, dachte ich mir jetzt nicht, als ich angeschaut habe, oh, die machen das und das, sondern die haben halt ihr Standardprogramm offensichtlich, was sie da runterspulen wollen.
Ja.
SC hingegen, apropos Standardprogramm, ist ungefähr das, was man, also eigentlich alle genauso, wie man es konsensmäßig erwarten würde, außer dass Makengo für Günther rein ist, ne?
Vollkommen richtig, ja. Und dass Makengo für Günther reinkam, fand ich eben voll naheliegend nach den beiden letzten Auftritten von Günther, die, also jetzt waren es auch nicht grauenvoll, aber er hatte halt so ein paar Defensivaktionen, die nicht ganz so optimal waren. Und Makengo hatte zwar am Anfang der Saison hin und wieder so ein paar defensive Unsicherheiten, aber ich finde, dass er sich jetzt über die Saison hinweg wieder sehr stark gefangen hat und eigentlich genau für diese also für diese Stabilität steht eigentlich. Was ich interessant finde, dass man halt den Jungen, der jüngere, noch nicht so erfahrenere steht halt für defensive Stabilität und der ältere, sehr erfahrene ist dann halt dafür, dass man nach vorne irgendwie ein bisschen mehr Flankenqualitäten so reinbringt.
Ja, wobei Makengo ja auch schon bei ein paar Spielen dieses Jahr echt gewackelt hat, auch defensiv, und dann funktioniert natürlich die Rechnung nur noch so bedingt. Deswegen fand ich es auch nicht, also ich fand es zumindest ein bisschen mutig, aber nachvollziehbar auf jeden Fall.
Ja.
Ja. Ich glaube, ansonsten Lien hat offensichtlich noch nicht, also wollte man da jetzt noch nichts ausprobieren dafür, dass er jetzt gar nicht gespielt hatte, 4 Monate quasi. Fand ich dann auch nachvollziehbar. Scheint jetzt ja wieder nah dran zu sein.
Ja, einzige so typische, ich weiß nicht, Journalisten- oder genau Beobachtergeschichte ist, dass Osterhage war auf der PK. Ist ähnliche Sache, wie wenn jemand auf dem Spieltagsbild drankommt, denkt man, ah, vielleicht Startelf. Genau, war halt, also sieht man jetzt offensichtlich, man kann auch auf die Spieltags-PK gehen und nicht in der Startelf stehen.
Ja, und es wäre tatsächlich sehr wild für mich gewesen, wenn er gestartet hätte. Also es hätte mich schon sehr überrascht von, was ich erwarte, was man in diesem Spiel machen möchte. Man kann natürlich argumentieren, hat das Jay, glaube ich, auch mal gemacht, dass man später dann dafür mehr Effekt hat, wenn man erwartet, das wird ein langes Kampfspiel.
Ja, also das war auch jetzt eher vielleicht, um die Erwartungen an das Spiel heran nochmal so hervorzuheben. Ich hatte halt tendenziell gedacht, das wird ein knappes Spiel, auch einfach, weil Freiburg halt seit Ewigkeiten nicht mehr hoch zu Hause gewonnen hat. Und dann, ja, ich fand halt Suzuki in letzter Zeit, also ab der 70. Minute oft ein bisschen platt einfach, und dachte, okay, wenn es halt in die Verlängerung geht oder wenn es darum geht, dass man in der 75. bis 90. nochmal einen Gang hochschalten muss, dann fände ich es eigentlich gar nicht so blöd, wenn man halt ja, Suzuki dann noch einwechseln kann, und dass man vorher eben Eggestein Osterhage macht, dann Sambi auf die 10 und Suzuki erstmal auf die Bank oder und vielleicht sogar Höhler von Anfang an, und dann, dass man halt irgendwie noch was bringen kann, weil, also wäre es jetzt anders gelaufen, das hätte mich schon so ein bisschen genervt, glaube ich, dass man eigentlich bis auf Scherhan für Grifo keinen einzigen Wechsel jetzt mehr hätte machen können, der so sagt, okay, wir erhöhen den Druck nochmal, sondern alles andere wäre halt voll riskant gewesen, im Sinne von, ich bringe Scherhan für Makengo oder sowas, oder ich bringe Irie für Treu, aber ja, so in der normalen Systematik hätte man den Druck eigentlich kaum noch erhöhen können.
Ja, das ist natürlich dann auch die klassische jetzt gerade Problematik, einfach, dass man diese Option nicht anders hat. Also entweder du startest stark oder du wechselst stark ein, aber halt offensiv zumindest, nicht beides. Ja, defensiv hat man ja zum Glück mittlerweile wieder einiges an Optionen. Kader ansonsten auch voll Europa halt. Günther Jung, Höfler, Irie und Maxi Philipp auf der Bank, zu den beiden Torhütern. Und dann eben noch Kübler, Lienhardt, Scherhand, Osterhage und Höhler, die auch eingewechselt wurden.
Ja, also aber da vielleicht nochmal ganz kurz wegen deinem Kader-Ding. Das ist jetzt halt genau die Situation, wo man sagen kann, das passt, dass Dingshi und Adamu abgegeben wurden. Es sind halt alle fit. Also man wechselt 5-mal und Irie, Günther sind auch noch auf der Bank. So,
das ja, aber ich würde sagen, 4 der 5 sind, 3 der 5 sind halt eher Defensivwechsel. Und er hätte keine offensive Schippe gehabt oder auch nur eine, lass mal gucken, ob der heute Tagesform hat oder so. Das gibt's halt einfach nur mit Irie, der nicht genutzt wurde noch. Ansonsten hätte es, also Höhler kann das natürlich mal sein, aber es ist jetzt selten so, dass man denkt, ah, jetzt wird's offensiver deswegen. Mhm. Und Osterhage bestimmt nicht, quasi. Lienhardt kam für Mansambi, was jetzt natürlich dann auch eine taktische Sache war. Kübler ist maximal das quasi ist eigentlich die stabilere Version vielleicht für Philipp Treu anstatt. Mhm. Aber das zu sagen, ah ja, da bringt man jetzt nochmal so frischen Offensivwind rein, das wird halt schwierig.
Das stimmt. Ich kann mir dann halt vorstellen, dass mit Adamu und Dingschi hat man halt vielleicht eingeschätzt, dass sie es wahrscheinlich so oder so nicht so gebracht hätten. Und also deswegen finde ich es so verständlich. Aber es ist ja gerade auch so, dass bis auf Trey sind halt alle da, ne? Das ist halt nichts, womit man rechnen kann. Aber grundsätzlich, also wenn das jetzt halt so bleibt mit nur einer Verletzung noch oder so, dann ist dieser Gamble halt komplett aufgegangen einfach.
Teils, aber ja. Können wir am Schluss der Saison nochmal durchsprechen. Genau. Ansonsten kann man immer mal ins Spiel springen. Wie gesagt, Stimmung war von Anfang an da. Leute hatten Bock, Mannschaft auch. Aber ich fand es auch gut von SC und alles. Fand aber auch, dass Renk überraschend wenig Interesse dann hatte, so richtig mitzuspielen am Anfang, obwohl sie dann ihre Situationen trotzdem hatten. War das einfach klar, dass sie das hier einfach als Kontermannschaft probieren wollen?
Sogar auf Zeit spielen, hatte ich das Gefühl. Ne? Also Minute eins, der Torhüter nimmt den Ball nicht auf und wartet, bis Matanovic halt rankommt. Also das kann natürlich auch eine, ich meine, Atubolu macht das ja teilweise auch, auch wenn es 0-0 steht. Und das kann dann eher auch sein, dass man das als spielerisches Mittel nutzt, indem man den ersten Pressingspieler schon überspielt. Aber das war dann gar nicht der Fall. Also es war tatsächlich einfach nur Zeitspiel. Da fand ich auch ein bisschen krass eigentlich, dass die so ins Spiel reingehen. Und das ist vielleicht auch der Klassiker, dass man dann den Schalter nicht mehr ganz so gut umgestellt bekommt, wenn man halt echt von Anfang an denkt, eher einfach nur das 0-1 verteidigen.
Das nimmt sich halt auch, das nimmt dir ja selber so einen gewissen Flow daraus. Und das ist ja okay, wenn du, ich glaube, es gibt halt Mannschaften, deren ganzer Fußball ist darauf aufgebaut, wir wollen keinen Flow, es darf einfach, keiner darf einen Flow haben in diesem Spiel, sondern es geht quasi nur um das Spiel verschleppen und das unangenehm machen und so, aber ja, also so sind die, glaube ich, auch nicht unbedingt drauf, weil das hat denen nicht genutzt auf jeden Fall, dass sie das so probiert haben.
Nee, überhaupt nicht, fand ich auch. Und wie du aber sagst auch, sie haben ja schon irgendwie dann so Szenen gehabt, ne? Also es gab mal so einen Schuss von Heymans oder wie der heißt, ne? Mhm. Relativ am Anfang, ja, Freistoß. Aber gut, eigentlich ist am Anfang nicht so viel passiert, aber ich hatte schon das Gefühl, Freiburg ist hot, aber manchmal deswegen auch etwas unkonzentriert. Und also doch, ich glaube, ich würde es schon so ausdrücken. Ich will es nochmal abgrenzen von, dass man jetzt kopflos nur nach vorne rennt. Das war nicht so. Also wo die auch voll drin waren, war defensives Umschalten. Das finde ich ja auch geil an der Mannschaft, ne? Dass die bei Ballverlust da einfach 5-6 Leute sofort hinterher rennen. Manchmal komische Abstimmung, weil genau 5-6 Leute rennen hinterher, aber Ginter rückt raus oder so. Mhm. Das kann sich gut ergänzen, aber manchmal rennt dann auch einer vorne weg und 5-6 Freiburger hinterher, was dann auch nichts mehr bringt. Aber mir hat es eigentlich ganz gut gefallen, wie Freiburg rausgekommen ist.
Ich habe jetzt vorhin nochmal dann ins Spiel auch bei RTL reingeschaut. Da hat der Kommentator gesagt, nach einer Viertelstunde hat Freiburg 65% Ballbesitz, 8 Angriffe und daraus 2 Abschlüsse. Das ist völlig in Ordnung, auch wenn da noch keine Riesenchance dann raus geworden ist. Aber man hat auf jeden Fall den Ball oft genug erstmal so in gefährliche Gegenden gebracht.
Ja, aber nicht so ungewöhnlich für das normale Freiburg-Spiel auch so, ne? Also genau. Ganz gute Ansätze, aber noch nichts Gefährliches. Dann kriegt man ein paar Standards und aus denen wird nichts. War in letzter Zeit immer so, aber das ist jetzt wahrscheinlich der Übergang.
Und Yuito hat dann so eine eigentlich recht große Chance, als so eine Flanke zu ihm kommt und dann rutscht eigentlich der Belgier in ihn rein, aber der rutscht in ihn rein, weil Beste irgendwie ausrutscht und alle dann umhaut sozusagen am Fünfer. Und ich glaube, wenn der Beste gar nicht ist und der gar nicht irgendwie in die Nähe kommt, dann kann Yuito den direkt machen.
Das war so eine geile Hereingabe und so. Und ich habe mich auch gefragt, warum Yuito nicht sofort versucht abzuschließen. Also er versucht ihn anzunehmen, glaube ich, ne? Mhm. Ja, da hätte man es machen können. Hey, und hatte der nicht davor noch so eine Szene, wo er praktisch in den 16er durchbricht, aber sich den Ball zu weit vorlegt?
Mhm, ja.
Das ist auch davor, ne? Wo ich dann tatsächlich das Gefühl hatte erstmal, okay, auch so typisch Yuito in den letzten Wochen, immer noch gut, aber ein bisschen unglücklich in seinen Aktionen und deswegen nicht mehr ganz so krass wie jetzt in der starken Phase, die etwas, ja, also wo ich dachte, die liegt jetzt etwas hinter ihm.
Aber ungefähr Minute danach ist es auch schon so, dass man das wieder gut macht. Ich glaube tatsächlich, jetzt wo ich gerade nochmal gesehen habe, dass Yuito den, wenn er ihn annimmt, kann der Verteidiger da auch tatsächlich nochmal hin, aber durch das Beste halt dazwischen läuft, ist dann tatsächlich einfach keine Chance für ihn mehr. Aber Freiburg kriegt dann einen Freistoß auf der linken Seite und wir haben jetzt über Standards ein bisschen geklagt zuletzt. Also gestern kamen die Standards aber richtig gut.
Ja. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass das mal kommt. Über den Standard kann man leider nicht ganz so viel sagen, ne? Also es ist halt perfekte Flanke reingebracht. Grifo zieht Richtung Tor und Ginter hält den Kopf halt so rein. Der kann leicht vorbeigehen. Kann natürlich auch vom Innenpfosten reinfliegen, so wie es da passiert ist.
Was er halt hat, ist davor, Ginter kommt aus dem Abseits und timet das perfekt. Also das ist dann vielleicht auch der Vorteil, wenn man so viele zusammen gemacht hat, aber geht dann genau wieder hinter die Spieler und ist dann vor dem Verteidiger, der ihn eigentlich decken soll offensichtlich und kommt da auch echt relativ ungestört dadurch hin. Und dann aber so nichts zu halten. Patrick hat mich nervös gemacht. Patrick hat gesehen, dass er aus dem Abseits kam und meinte direkt, ich glaube, der ist Abseits. Und dann habe ich mich nicht ganz so gefreut wegen dem blöden VR. Und muss aber sagen, relativ schnell hatten sie das direkt durchbestätigt. Also die VR-Performance war auf jeden Fall besser als bei manchem Bundesligaspiel.
Ja, sprechen wir vielleicht beim 2-0 nochmal drüber.
Da war es richtig gut.
Also dann nach dem 1-0, also jetzt ja wieder ausgeglichen, das war so, okay, das Spiel fängt von 0-0 an. Ich finde das dann ja auch spannend, was passiert eigentlich danach, weil sich dadurch ja die komplette Ausgangsvoraussetzung, an die man sich eine Woche lang gewöhnt hat, vorübergeht und das Zeitspiel von Renk wurde dann auf jeden Fall etwas weniger und ich fand der Renk dann eigentlich auch besser danach im Spiel. Also dann waren sie schon ein bisschen weiter vorne, hatten ein paar Abschlüsse, glaube ich auch, ne, in der Ecke.
Also die hatten vor allem eine nach dem 1-0 direkt danach, weil es wirklich quasi der Gegenzug war, wo es dann dieses Dribbling und Pass über links ist, Flanke an den Fünfer und da verliert Makengo seinen Mann irgendwie im Rücken komplett. Also Makengo rückt in die Mitte, wo aber schon Freiburger Verteidiger stehen und hinter ihm ist sein Gegenspieler, der aus 5 Metern so einen Kopfball setzen kann oder 6 Metern gegen die Laufrichtung von Atubolu, der dann aber quasi stehen bleibt, anstatt weiterzugehen, weil er sieht, okay, aber Ginter und so sind auf der Linie. Deswegen auch da ist, glaube ich, hilfreich, dass man da Leute hat, die Richtung Linie gehen können und so, sagen man das weiß und nicht wie bei dieser Treuaktion sich gegenseitig findet. Und bleibt dann da schon stehen und kriegt ihn dann auf seine Hand quasi, die gegen die Laufrichtung ist und holt ihn dann auch raus. Das war richtig gut.
Ja. Genau.
Komische Situation im Stadion dann, beim Jubel offensichtlich beim 1-0 oder kurz danach muss was passiert sein, dann war so ein Notfalleinsatz irgendwo in der Mitte quasi. Und das hat echt lange gedauert, hat mir schon irgendwann relativ große Sorgen gemacht, weil das normalerweise ja so eine Sache von 1-2 Minuten ist oder vielleicht mal 2-3 oder so. Und das ging vom 1-0 dann weit hinter das 2-0, glaube ich. Oder kurz vor, ich weiß es gar nicht mehr genau. Und ich glaube tatsächlich bis zum 2-0. Und ja, da gab es irgendwann, also wurde dann mit der Trage rausgefahren, aber gab dann so einen Daumen hoch von jemand daneben. Und ich glaube, bei RTL hieß es dann auch, dass die Person wieder ansprechbar ist und so. Aber das war ein bisschen scary. In Deutschland hat sich das ja sehr eingebürgert, dass dann alle schweigen, weil es da gestern auch Kommentare zu gab. Das ist ein relativ deutsches Ding. Also, das sehe ich nicht international bei anderen. Das war auch noch nicht immer so und das ist kein internationaler Standard zum Beispiel. Also Krenk hat das nicht interessiert. Da drüben, die haben ein völlig normales Programm gemacht. Und das ist auch, glaube ich, was in den meisten Ländern, die ich gesehen habe, mit bei Fußball normal, dass dann jetzt nicht die ganze Tribüne stehen bleibt. Ich finde das gut, wie es in Deutschland ist, aber glaube ich, darf man jetzt nicht irgendwie das als quasi moralischen Vorwurf an die belgischen Fans da machen, dass sie da, dass sie vermutlich gar nicht mal verstanden haben, was da überhaupt los ist.
Ja. Ja, ich finde es eigentlich auch gut, dass sich das so eingebürgert hat. Ich meine, das ist ja auch eine Sache von, also das eine ist dann halt so ein bisschen Respekt, das andere ist ja auch, dass man Leute halt eine Ruhe arbeiten lässt.
Ja, genau.
Und dann nicht auf alles, ja. Also es ist wahrscheinlich so schon voll krass, irgendwie in so einer Menge irgendwie zu arbeiten, wenn diese Menge dann irgendwie sich selber noch weiter aufstachelt und in Wallung bringt, ist wahrscheinlich noch schwieriger.
Und das, aber zwischendrin war dann eben genau diese Glanzparade und noch so eine Chance von Kongolo.
Ja, jetzt musst du mal fragen, ob das die Chance war. Es gab mal so eine Flanke rein. Mhm. Aber ich glaube, das war eine Flanke nach einem Standard oder so. Eigentlich, wo jemand vollkommen frei im 16er dann aber rückwärts schießt. war das die Szene?
Boah, weiß es leider da nicht mehr. Ich habe da auch ein bisschen viel dann weggeschaut gerade zum Zeitpunkt.
Ah, ich hab halt nur den Ticker drin.
Ja. Ist ja auch, also ich glaube, für das Spiel wichtiger ist eh, dass dann, da gibt es dann so ein paar Szenen, aber es gibt zum Beispiel auch für Freiburg dass diesen bisschen Teaser für ein späteres Tor, nämlich Mansambi nimmt sich den Ball und rennt einfach quasi alleine den Konter und Yuito ist das quasi, weil ganz alleine ist er halt nicht. Yuito läuft mit ihm und Mansambi kriegt dann den Pass auf Yuito nicht gespielt, den Spitzpass, was auch, glaube ich, schwierig war vom Laufweg her, das war vielleicht nicht ganz ideal. Aber da, die beiden hatten so eine Konterpower, das war auch, lief da schon ziemlich gut und da wird ja was angeteased, was später dann echt in Perfektion funktioniert.
Ja. Ja, hey, die beiden haben einfach also so eine, also diese Mischung aus Technik und Geschwindigkeit, die man braucht für einen Konter und das ist schon cool, einfach das zu sehen, dass das funktioniert, weil, ja, ich erinnere mich noch, es gab dieses Kontertor von Gregoritsch und Grifo irgendwann mal, wo die das auch machen, aber halt einfach auf halber Geschwindigkeit. Ne? Das ist sowas komplett anderes. Naja, okay. Ja, es geht ja eigentlich gar nicht so lange. Es geht ja echt nur 6 Minuten bis zum 2:0. Mhm. Und das fand ich halt eigentlich auch sehr interessant, weil es halt eine Gegenpressing-Aktion ist. Und ich finde, Freiburg macht ja eigentlich recht viel Gegenpressing und Freiburg ist auch so aufgestellt, dass man das macht. Das bedeutet eigentlich, also es gibt so, ich finde die Absicherung halt eigentlich relativ riskant, die Freiburg oft spielt im eigenen Aufbau. Es sind ja meistens doch nur 2 Innenverteidiger plus 1 irgendwie hinten. Und dann ist aber auch so, wenn es in den Umschaltmoment geht oder so, dass auch einer von den Innenverteidigern, gerne Ginter, halt auch einfach rausspritzt und ich als echt denke, also da kann man schon auch ein paar mehr Kontertore fressen, macht Freiburg eigentlich relativ wenig, aber jetzt hat man halt gesehen, wie es auch sehr gut funktionieren kann, ne? Treue geht da irgendwie ins Dribbling, kommt da nicht richtig durch, dann ist der Ball... der Ball wird dann halt wieder abgefangen von Ginte, der da nach vorne rein spritzt. Ablegt, legt er da schon direkt auf Yuito ab?
Er macht quasi zu Eggestein und der legt auf Yuito.
Genau. Und dann wird sein Schuss geblockt und Ginte geht ins Kopfballduell, gewinnt das Kopfballduell, legt auf Matanovic und ich fand, das sah mir heftig nach Abseits aus und zwar zweimal. Also das von Ginter und das von Matanovic dann auch noch. Und ich frage mich ja, ob Matanovic überhaupt gecheckt wurde, weil sie brauchen halt nur 30 Sekunden oder so, um da 2 sehr enge Abseitsentscheidungen zu checken.
Ich war auch überrascht, wie schnell es ging. Fand es sehr, sehr gut. Und es war interessant, weil wirklich alle Spieler haben sofort rausgeschaut. Ginter auch, auf jeden Fall. Also sicher gefühlt hat sich da keiner. Ich würde erstmal nochmal über diese Ginter-Aktion sprechen, glaube ich, weil, also nicht nur diese erste Balleroberung, die machen sie ja öfter mal, aber auch das würde ich sagen, so 20 Meter vom Tor oder 25 Meter vom Tor ist schon stark. Aber dann bleibt er halt auch nicht stehen, sondern rennt dann wirklich ja durch Richtung Grundlinie. Hat da natürlich ein bisschen das Glück, dass dieser abgeblockte Schuss von Yuito dann genau in der Sekunde kommt, wo er noch onside ist. Würde aber sagen, wenn man das quasi hat, man hat so eine Seitenlinienkamera, da sieht man dann tatsächlich, dass es relativ klar kein Abseits ist. Also relativ, ne, sowas bis so bei 20, 30 Zentimetern oder sowas. Und das ist halt schon mega, mega Verdienst von Ginter. Der hatte vielleicht auch so ein bisschen die Wut im Bauch wegen Nicht-Nominierung zur Nationalmannschaft. Wurde darauf jetzt sehr oft angesprochen und hat für seine Verhältnisse schon nochmal irgendwie klargemacht, dass er schon findet, dass er gut genug ist, um WM zu spielen.
Krass. Und ich finde es aber auch ein bisschen...
muss sagen, also ich weiß nicht, wann Matthias Ginter eine bessere Saison hatte in den letzten Jahren. Und dafür wurde, also er hat selber schon sehr schön gesagt, ich wurde eingeladen, als ich schlechter gespielt habe. Und das stimmt. Ja. Und ich finde nicht, dass andere Innenverteidiger in Deutschland jetzt gerade so eine Übersaison beraten können. Aber mir ist Nationalmannschaft jetzt auch nicht so wichtig, deswegen bin ich da jetzt nicht so leidenschaftlich. Ich würde es ihm natürlich gönnen.
Ja, nee, aber ich finde halt, also ich meine, er wurde schon auch früher eingeladen, weil halt, weil man ja auch nochmal Potenzial gesehen hat, dass er sich irgendwie noch weiterentwickelt oder so. Und hat er auch ein bisschen gemacht, aber jetzt ist er halt, wie alt ist Ginter, 30? Also das bedeutet schon, man würde ihn jetzt halt noch einmal einladen und ich glaube, da gibt es dann, ich gucke jetzt nicht so viel. Das ist
eine deutsche Diskussion, ja, was würdest du, in Italien wäre doch ein Jungspund Innenverteidiger.
Es stimmt, ja, ja, hast du recht. Aber jetzt so ein Bissek oder so, die zeigen ja vielleicht nochmal ein anderes Potenzial irgendwie. Ja. Keine Ahnung, wer wurde denn jetzt eigentlich eingeladen?
Ja, Anton auf jeden Fall und Rüdiger halt und so.
Ja gut, Rüdiger bei Real... vielleicht schon was anderes, ne?
Minimal, aber wenn man so spielt wie in diesem Spiel, ist es, glaube ich, eine relativ gute Bewerbung, weil Ginter war absolut Wahnsinn.
Stimmt.
Ich habe es auch gerade mal geschaut, tatsächlich würde ich sagen, bei beiden schon ohne Linie mit Standbild erkennbar, dass es keins ist, wenn man diese Seitenlinienkamera hat.
Okay.
Die es jetzt einfach nicht hat, weil der Kopfball ist dann auch nochmal, da kann man vielleicht am ehesten noch checken, weil da geht es ja dann tatsächlich um Ball und nicht um, wo ist Ginters Arsch. aber auch der, würde ich sagen, passt. Und dann haben sie vermutlich primär das sich nochmal kurz angeschaut. Aber wenn sie es nicht genau angeschaut haben, auch fein, haben sie auch einen guten Job gemacht.
Ja, ja. Ja, geil. Aber das hat meinen Jubel so etwas erstickt.
Ja.
Weil ich mir recht sicher war, dass es Abseits ist.
Also alle Gangspieler halten den Arm auch hoch und alle Freiburger drehen sich um, außer Matanovic, der relativ schnell verschließt. Nein, das ist mein Tor.
Ja, das stimmt. Aber er zeigt ja auch an, dass er gerade nur mit einem Auge sieht, was er dann dreidimensionales Sehen oft ein bisschen schwer macht. Ne? Ja.
Das muss man auch nicht drüber nachdenken, das ist vielleicht einfacher dann.
Ja. Ja, du, geiles Tor. Also genau, es ist halt auch 90% Ginter.
Ja.
Krasses Spiel von ihm, auf jeden Fall. Aber dass Matanovic dann da auch da steht, ist halt auch gut.
Der war ja eigentlich schon, also eigentlich wollte Yuito oder hätte Yuito auch ihn ja finden können quasi und so. Also da war schon gut positioniert durch den ganzen Angriff durch. Ich glaube nämlich, jetzt ist so für Hasewood, was du meinst, jetzt hängt wird stärker. Ich fand jetzt auf jeden Fall am besten, nach dem 2-0, wo man ja auch sagen könnte, oh, das bricht die jetzt. Mhm. Plötzlich haben die wieder eher so gespielt wie im Hinspiel, fand ich. Nur nicht, nur Freiburg hat es körperlich vielleicht besser gemacht, hätte ich jetzt gesagt. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob man es taktisch jetzt irgendwie anders gemacht hat. Aber da wollte Henk auf jeden Fall überhaupt den Ball wieder mehr haben und hat das dementsprechend auch durchgesetzt. Und ich weiß nicht, ob Freiburg dann auch meinte, gut, jetzt führen wir oder so, aber da war es, glaube ich, die gefährlichste Phase im Spiel.
Ja, d'accord. Ich würde noch zur 30. Minute auf jeden Fall ganz kurz rennen, weil da bekommt Matanovic eine gelbe Karte. Und ich fand ohnehin, dass halt bei dem Schiedsrichter die gelbe Karten irgendwie ein bisschen locker saßen und mich nervt es. Einfach, weil es halt diese Sperren gibt bei der Europa League und ich frage mich ohnehin, was eine gute Policy wäre für Gelbsperren bei einer Europa League, weil es dann doch irgendwie so wichtig ist mit diesem Hin- und Rückspiel, dass wenn da halt ein wichtiger Spieler gesperrt ist, dass das schon ich finde es eine sehr, sehr harte Strafe. Gleichzeitig verstehe ich auch, dass man nicht sagen kann, okay, wir lassen diese Sperren nach gelben Karten einfach komplett weg, weil gerade wenn man halt nur Hin- und Rückspiel hat, würde man dann im Rückspiel halt krass gelbe Karten ziehen einfach, ohne Ende. Ja, weiß nicht. Aber deswegen fände ich auf jeden Fall gut, wenn man mit gelben Karten ein bisschen zurückhaltend geht. Und ich fand, Matanovic hatte halt insgesamt Pech, weil dem echt viele Körperkontakte und so weggepfiffen wurden. Und ich finde es sehr gut, dass er mal ein bisschen mehr mit dem Körper irgendwie reingeht und versucht, da Fortschritte zu erzielen in diesem, ich mache lange Bälle, lange hohe Bälle fest.
Voll. Das Schiedsrichter übrigens Michael Oliver aus der Premier League, also für die, die so gerne immer noch mit dem veralteten, ach, in England ist das gar nichts, Ding kommen. In England ist das eine Menge, offensichtlich.
Offensichtlich, ja.
Ist jetzt auch nicht der beliebteste Schiedsrichter der Premier League, to be fair. Genau, Renk hatte so ein paar Situationen schon vor dem Tor noch, nichts davon super gefährlich, aber Situationen waren halt gut, also dieser Ball, der frei durch den Fünfer läuft, da dann dieser ein Freistoß in den Fünfer, wo der Kapitän, von dem ich den Namen nicht dran ist, und Eggestein den nochmal klärt, so ein Konter, wo Treu so eine richtig geile Erklärung hat, so ein Angriff, der über rechts kommt und bei Atubolu endet, ich glaube, expected goals mäßig alles jetzt nicht riesig, aber ich würde nicht sagen, dass das Tor, was jetzt gleich fällt, aus dem Nichts kommt.
Nee, das kommt nicht aus dem Nichts. Aber irgendwie trotzdem, das Team, dem fehlt halt ein Stürmer. Es wirkt alles halt nur so halb gefährlich bei denen, auch wenn die Situationen ziemlich gut sind. Tor.
Ja. Genau, ach ja, Juid wird noch eine Chance, weil er am Fünfer, wo er ein bisschen umgerissen wird, also nicht faul, aber da, wenn er den Ball da richtig trifft, dann kann man es auch da vielleicht schon direkt entscheiden. Tor, das ist mir aufgefallen, ich weiß nicht, ob das dauerhaft so war, aber ich finde es ein paar Mal, der SC hat sehr, sehr zentral verteidigt und oft rechts einfach komplett freigelassen nach Sachen. Ich weiß nicht, ob das so eine Makengo-Entscheidung oder eine Mannschaftsentscheidung war. Aber in dem Fall ist mich genervt, weil das ist halt Carrezza und den darfst du rechts nicht unbedeckt lassen. Dann habe ich lieber einen weniger im Zentrum bei sowas. Kommt dann irgendwie nach so einer geklärten Ecke wieder zu dem und der ist halt wirklich völlig frei und macht einen mega geilen Schuss daraus, der so an den Innenpfosten klatscht, raustrudelt und im Nachschuss dann wieder reingebracht wird, also im Nachgang und dann aus 5 Metern reingeschossen wird. Um jetzt einmal richtig negativ zu sein, das fand ich richtig scheiße. Und als ich mir das nochmal angeschaut habe, war ich noch saurer eigentlich, weil da gucken ja wirklich alle nur auf den Ball und bewegen sich keinen Meter, während der Ball sogar wieder raustrudelt. Dass man es am Anfang beim Schuss macht, verstehe ich, das ist, glaube ich, menschlich. Aber Renkspieler reagieren alle schon zum Ball, als alle Freiburger da, Ogbos, Makengo, Grifo, alle noch dastehen. Das hat mich schon ein bisschen arg geärgert in der Szene.
Ja, kann ich voll mitgehen. Geiler Schuss, würde ich auch sagen. Ist halt, nach dem Jong-Schuss, das ist irgendwie ein bisschen hart, das ist nochmal irgendwie eigentlich fast von der gleichen, nicht von der gleichen Stelle eigentlich. Der Winkel war noch ungünstiger für Carrezzas. Und dass der den dann halt perfekt zum Mitspieler bringt, auch nicht schlecht. Ich verstehe schon, dass das ein Spieler ist. Also ich finde es immer schwierig zu sagen, wie ist es, wenn es so ein Topspieler ist in einer Mannschaft, die nicht ganz so viel spielerisches Potenzial hat, weil, also, dass man dann halt raussticht, ist irgendwie ein bisschen leichter, aber ich finde, man hat in den 2 Spielen schon gesehen, dass das einer ist, der weiter höher funktionieren könnte. Ich würde ihm nicht raten, gleich nach Chelsea zu wechseln oder so. Dafür reicht es vielleicht doch noch nicht, aber vielleicht ja in die Bundesliga. Ja, für Freiburg ist er zu groß, ne?
Deutlich. Also der wird irgendwo schon bei einem großen Team, glaube ich, unterkommen. Wenn das Englisch ist, kann es halt sein, dass sie ihn nochmal weiterverleihen oder so, aber der ist schon echt gut.
Aber denkst du, er würde jetzt in Leverkusen sofort Stamm spielen?
Leverkusen kann ich mir schon gut vorstellen, ja.
Also, besser als Maser?
Ja, ist immer so auf jeden Fall tatsächlich für mich nochmal von dem, was ich jetzt gesehen habe, nochmal einen Schritt also nochmal mehr Potenzial auf jeden Fall, das dann zu machen. Ja, aber ich vermute, dass irgendwie halt jemand 30, 40 Millionen da hinlegt und dann hast du schon automatisch nur eine gewisse Reihe von Clubs, die sich das überhaupt leisten können.
Ja, das stimmt.
Hätten sogar noch das 2-2 machen können. Da war ich echt in der Phase, hätte das Spiel auch kippen können. Da war wieder über diese linke Freiburger Seite mit diesem, wo dann so dieses Makengo, Grifo, Mansambi und dann spielst du außenrum und in den Halbraum und so und alle waren so ein bisschen weit weg. Da, das ist halt das Risiko dieser Seite, würde ich vielleicht sagen. Ogbos dann auch nicht ganz nah bei seinem Mann einmal und dann schießt der den so aber 5 Meter drüber. Vielleicht war das, was du vorhin meintest, ich weiß gar nicht. Der kam dann so.
Nee.
Ja. Aber also Genk hat schon echt mit ihren Sachen, sind die schlecht umgegangen in der ersten Halbzeit, würde ich sagen.
Auf jeden Fall, ja. Aber das war wahrscheinlich auch XG-mäßig die größte Chance nach dem Tor, oder? Also dieses...
Ich kann es leider einzeln nicht nachschauen bei dem Euroleague-Spielen, aber die haben auf jeden Fall sich, allein dadurch, dass das Tor halt quasi eine 0,8 ist oder so, weil der ja quasi aus 5 Metern da aufs halbleere Tor schießt, haben die relativ hohen Wert in der ersten Halbzeit, aber ja. Es, insgesamt Halbzeit ist...
Ganz kurz, man muss nämlich noch eine Sache, weil es auch später halt was antießt, ne? Also es gibt schon mal einen Eggestein-Schuss so am 16er vor der Halbzeit, den er ja in alter Tradition halt irgendwie sehr ungefährlich, also weder stark noch genau irgendwie Richtung Tor bringt.
Also das war ein richtig schlimmer Schuss.
Ich dachte dann auch nochmal so, hä, was nochmal sein starker Fuß irgendwie, also, um es mir so zu erklären.
Ich hatte kurz weggeschaut und dachte dann irgendwie, Grifo hat den geschossen. Also ich hatte nach dem Schuss dann weggeschaut, wo der Ball gelandet ist und wieder hingeschaut, wer es da war. Und dann stand immer noch Grifo in der Nähe und dachte, hä, das kann eigentlich nicht sein, aber war es dann auch nicht. Und eine Sache möchte ich noch als Shoutout haben. Es wird nämlich, also es wurde in den letzten Minuten ja wieder besser und meine Stammtischanalyse davon ist, es wird besser, nachdem Beste aus 20 Metern ansprintet und einen Renker mit 1,5 Beinen umsenzt, ja. Wo der Ball in der Nähe ist, aber nicht das primäre Ziel vielleicht dieser Attacke war.
Hat mir gefallen. Ich habe ja gesagt, dass ich fand, der Schiedsrichter hat so ein bisschen zu schnell zu gelben Karten gegriffen, aber... Weil, also wenn jemand so reingeht, habe ich schon auch immer Schiss von wegen, oh, wie hat er den getroffen?
Ja,
voll. Also kann es da rot geben oder so? Weil er kommt ja auch noch seitlich von hinten. Also
wenn der sich ganz blöd positioniert, kann das schief gehen, ja. Also der, wenn der Gegenspieler das da macht.
Ja. Ja, ja, okay, krasses Ding.
Paddy war begeistert von der Gerätschaft.
Das kann ich mir vorstellen, ja. Ja, okay. Hey, es war Pause. Es stand 2-1.
Insgesamt 2-2.
Insgesamt 2-2, deswegen, es war so ein bisschen, aber ich habe mir jetzt nicht mehr erhofft nach einer ersten Halbzeit. Also ich dachte, dass man da jetzt auf Augenhöhe ist, ist wunderbar und jetzt geht's Spiel richtig los.
Ich habe das nicht gesehen, aber Paddy hat mir geschrieben, Grifo habe beim Kicker wohl gesagt, zur Halbzeit waren sie richtig gut gelaunt. Weil, obwohl das Gegentor gefallen ist, weil sie alle so auf der Meinung waren, okay, super, jetzt steht's 0-0 quasi. Also ein bisschen tatsächlich genau diese Fan-Meinung dazu auch. Das finde ich auch schön, dass sie das genauso gesehen haben.
Ja. Ja, gab keine Wechsel bei Freiburg, bei Renk kam Sor für Sternburg. Nee, Sternberg natürlich. Ja, kleiner Scherz.
Die Ostwitze.
Ich weiß nicht, als es dann so aus der Pause ging.
Ich habe echt gar nicht so viele Erinnerungen an die ersten Minuten. Da scheint auch nicht irgendwie groß was passiert sein. Ich weiß, dass Renk auf jeden Fall relativ aggressiv rauskommt ein paar Mal. Also durchaus auch höher presst als vorher. Schien schon die Ansage zu sein, dass sie jetzt nicht das irgendwie durchverteidigen, nur bis zur Verlängerung.
Ja,
aber man hat, glaube ich, gar nicht genug vom Spiel gesehen, um irgendwie jetzt einen größeren Plan erkennen zu können, bis Freiburg das Tor erzwingt.
Ja, schon ein bisschen, oder? Mhm. Also, oder sagen wir so, wenn man wieder Hin- und Rückspiel zusammennimmt, auch dieses Tor hat eine Vorgeschichte. Also,
stimmt, ja.
Freiburg hatte im Hinspiel auch genug hohe Ballgewinne und Renk geht halt da irgendwie ein gewisses Risiko, ohne die Qualität zu haben. Ich glaube, anders kann man es nicht sagen.
Quasi ja, das fast das Gleiche passiert ja mit dem Matanovic-Press, nachdem das Tor aberkannt wird im Hinspiel, ne? Wo, also das Tor zählt nicht und dann ist es doch auch so ein Pressschlag am gegnerischen Strafraum, wo der Ball dann neben das Tor trudelt.
Genau, ja. Ja. Also die Pressing-Situation auch wieder. Matanovic geht halt drauf und es wird ein Rückpass gegeben. Der Rückpass kommt so zwischen Torhüter und Innenverteidiger, wo ich das Gefühl habe, wenn Torhüter oder Innenverteidiger die Situation schnell genug checken und mit allem, was sie haben, zu diesem Ball hinrennen, dann kommt Grifo da nicht mehr hin. Aber dadurch, dass sie halt, ich weiß nicht, sicher 2-3 Sekunden brauchen, um das zu realisieren, ist Grifo halt das Pressing-Monster, Schlitzohr, mit seinem krassen Sprint da.
Also Das ist tatsächlich halt einfach so was hart Antrainiertes, dass er da versteht, wie er das machen muss und so. Aber klar, Glück dann, dass er genau da hinkommt. Ich weiß nicht, welcher Innenverteidiger es war von, ob das dann Kongolo war, auf den der Ball da hätte sollen.
Ja, von ich glaube.
Also welcher Verteidiger es war, aber der, ich glaube, die Sorge ist ja auch so ein bisschen, wie gehst du jetzt da voll rein, wenn der Torwart da hingeht, dann haust du deinen eigenen Torwart um oder so, dann braucht er vielleicht noch eine Sekunde länger. Smets beschwert sich danach, dass er nicht hingegangen ist und so, aber es ist schon wirklich ein Scheißpass auch einfach.
Ja, voll. Nee, und also hier in Kolo geht der, glaube ich, zurück, um dem Torhüter auch gleich eine Exit-Strategie praktisch anzubieten. Ne? Also wenn der Torhüter dann voll rausgeht, dass er den weiterleiten kann, passen kann, dann Grifo vorbei vielleicht. Ne?
Ja, ja, genau, das ist ja eigentlich die Idee. Ja, also und das ist dann Grifos Rekordtor nach letzter Woche, wo er ausgeglichen hat, jetzt dann das alleinige. Ist nicht unbedingt sein typischstes Tor, würde ich sagen. Aber es ist ja irgendwie schön, dass das so macht. Quasi ein Christian Streich wäre begeistert.
Das habe ich mir gerade auch gedacht, ob das halt die Möglichkeit war, dass Streich hat Grifo in der Glaskugel gezeigt, was passieren könnte, wenn er anfängt, gut gegen den Ball zu arbeiten, was den 22-jährigen Grifo dann vielleicht dazu bewogen hat, auch mal ein bisschen was da zu machen.
Das ist schön.
Ja. Ja, ich fand's auch ziemlich cool. Auch noch mit links, ne?
Mhm.
Stark. Eigentlich das 105. war auch schon mit links, was sich über den rechten Fuß geschossen hat. Ja, also geil. Das ist ja irgendwie auch jetzt, es kommen ja noch zwei Tore, aber es ist halt das entscheidende Tor, was dann Freiburg wieder in Führung gebracht hat, was halt auch durch diesen Pressing-Moment passiert ist. Gegen Hertha hat man ja halt auch schon irgendwie dieses Pressing-Tor geschossen. Ich finde das ganz cool, dass Matanovic da ja auch immer irgendwie so drin ist, weil das war die Sache. Da war ich mir nicht so sicher, als er verpflichtet wurde, kann der das, also kann der sich ins Freiburger Pressing irgendwie einfügen oder wird es halt so sein, dass Adamo und Höhler fürs Pressing da sind und dann kann Matanovic halt eigentlich keine Stammspielerrolle einnehmen, weil er das irgendwie nicht schafft und offensichtlich ist das sogar eine der, ja, mit der Stärken auch.
Also das sieht jetzt auf jeden Fall auch schon mal ganz anders aus, eben als im August, September und sowas, wenn er da seine Kurzeinsätze hatte. Und ich würde die Szene einfach direkt zusammennehmen, weil es passiert ja wirklich nur Minuten dazwischen. Aber so aus jetzt Kurvensicht, es war wahnsinnig laut nach dem 3-1. Das hatte so ein, das war so der, noch mal mehr als das 2-0, glaube ich, so ein, weil da war halt auch gerade noch mit dem Notfalleinsatz und sowas. Das hatte so ein, jetzt ziehen wir es wirklich. Und in das hinein, in das extrem laute, wir fahren über die Alpen, was dann direkt angestimmt wurde, fällt dann das 4-1 und dann war halt komplett alles vorbei. Und das fand ich halt auch, das ist vielleicht mein Lieblingstor, einer meiner Lieblingstore auf jeden Fall der Saison, weil genau das sieht man ja wirklich, wirklich nie. Ich glaube, Alex hat mir den Abend verteilt noch 5-mal danach geschrieben, Kontertor, Ausrufezeichen. Ja, also das fängt ja an mit einer gegnerischen Ecke quasi und Yuito blockt so einen Nachschuss, so einen zweiten Ball, wo man vielleicht auch sieht, warum Trainer oft nicht wollen, dass man solche Abschlüsse sucht, weil wenn man der Mann ist, der quasi so ein bisschen aus dem Rückraum kommt und den Ball wie hier verliert, dann ist da sehr viel Rasen. Und eigentlich verliert er den Ball schon so halb, aber weil er die Technik hat, nimmt er ihn dann noch zweimal mit. Und ich habe es mir extra nochmal angeschaut, Mansambi fängt an zu sprinten wie ein Irrer, als Yuito gerade so den Block quasi gemacht hat, weil er sofort checkt, was das bedeuten kann. Während alle anderen gerade so langsam rausschieben, rennt der wirklich los wie bekloppt und kriegt dann genau deswegen den Ball, den Yuito sonst da verloren hätte. Und zieht dann noch die 30 Meter und bringt ihn dann im Gegensatz zur ersten Halbzeit halt auch wieder super rüber zu Yuito. Bisschen Glück hast du immer mit dabei, aber aber klappt alles. Und dann auch noch der Abschluss. Perfekt ins Eck gehaut. Also ist eins der geilsten Tore, die ich für andere Mannschaften vielleicht nicht so, aber für mich eins der geilsten Tore, dass ich mich erinnern kann.
Also auch, dass Yuito halt checkt, wie lange er Zeit hat. Ja. Da sind 4 Gegenspieler um ihn herum und er sieht, dass er den Ball nicht mehr annehmen kann, aber dass er halt noch kurz Zeit hat, um sich so in Position zu bringen, dass er gut hinter den Ball kommt, um einen sauberen Abschluss hinzubekommen, ist halt fantastisch. Und ich würde dir ja recht geben, also dieser Konter ist halt, ich weiß nicht, 2:05 oder so, spielen die das eigentlich aus, mit technischen Unsauberheiten gewisserweise. Und ich weiß nicht, ob es, also Eigentlich hätte man auch sagen können, man muss diesen Konter tendenziell eher abbrechen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass daraus was passiert, ist halt so gering irgendwie.
Bei Freiburg. Dann,
bei Freiburg, ja, schon, voll.
Andere die beiden spielen das halt immer aus.
Und Mansambi und Suzuki haben halt irgendwie dieses Selbstverständnis auch, dass sie beide das halt irgendwie hinkriegen können, auch in dem Tempo. Ah, saustark.
Auch, also auch, was halt Mansambi, der wird ja auch nicht relevant langsamer, sobald er da den Ball aufnimmt und so. Solche Bälle, er kriegt ja auch selten mal so die Situation, wo er wirklich vom 16er aus Tempo aufnehmen kann und dann halt wirklich einfach durchzieht. Die Henker sind ja auch nicht langsam und die kommen nicht an ihn ran, bis er quasi den Ball rüberpassen kann. Mega.
Crazy. Und
geiler Schuss.
Ja, genau. Geiler Schuss. Wie gesagt, halt auch mit, also richtig Druck, also richtig Gegnerdruck, den Schuss irgendwie abzuliefern. Ja. Ich habe halt Angst, dass es letzte Saison war, wo man sowas sehen kann. Naja, egal.
Alles mitnehmen, was man hat.
Ja, auf jeden Fall.
Danach kann ich dir ehrlich gesagt gar nichts mehr sagen.
Du, also das gefühlt war es das ja auch dann.
Das hat so, halt wirklich oder? So den das, also dann ist man zwei Tore vorne, jetzt auch nicht eine sichere Sache, aber wirkte vom Spielverlauf wirklich wie so, jetzt haben wir sie geknackt. Und das war dann... Es war mega laut. Grifo kriegt irgendeine gelbe, nicht ja, verstanden.
Weiß ich
nicht,
mit Heymans irgendwas. Ja. Also ich glaube, die haben sich gestritten.
Ja, also, auch erst mitbekommen, weil es mir jemand danach, also weil mir jemand gesagt hat, hier gelb, bla bla. Ist sehr viel gesungen die nächsten 10 Minuten. Ich glaube, ich habe nicht so viel verpasst, wenn ich mich richtig erinnere auf dem Spiel, weil da war dann, da also immer, da schien mir jetzt auch im Real Life nicht wirklich groß was zu passieren dann erstmal, ne?
Nee, es gab dann, also es gab irgendwann diesen Dreierwechsel von, erstmal von Renk.
Aber das ist ja auch schon eine Viertelstunde später, ne?
Ja, genau. Ja, ich gehe ja, hier schon ja, tief ja, in die. ja, es gibt, in der 71. gibt es halt diesen Pass von Suzuki auf Beste, der zu weit ist. Und das war Bestes letzte Aktion, der wird dann ausgewechselt. Das fand ich eigentlich noch interessant, ne? Also hier... Beste, Matanovic und Grifo gehen raus, Scherhand, Ostager und Höhler kommen rein. Und ich dachte aber, Suzuki,
ja,
der hat sich schon häufig auf seine Knie aufgestützt, obwohl er ja noch sehr jung ist.
Das war ein, nein, du spielst, Junge. Ich habe ab dem Dreierwechsel habe ich auch wieder deutlich mehr Erinnerungen an das Spiel, weil ich dann wieder aufgepasst habe, okay, wer geht wohin und sowas. Wie machen sie das jetzt, weil es erstmal ja irgendwie... interessant ist, okay, Osterhage kommt für Matanovic quasi, war ja der Wechsel. Und dann ne, Höhler ist dann vorne und Mansambi schiebt dann rechts raus und so ein bisschen. Aber ich finde tatsächlich, ab da ist Freiburg nochmal wieder gefährlich. Also davor war man völlig okay damit, das so ein bisschen durchlaufen zu lassen und halt körperlich sich dagegen zu fighten. Aber da gibt es dann eine Riesenchance von Scherhand, wo ich wahnsinnig geworden bin, weil da war es ja noch nicht endgültig entschieden. Ich glaube, das erste Mal in seiner Freiburg-Karriere, dass Scherhand zu uneigennützig ist. Mhm. Aber also da war es tatsächlich schlimm, weil wir hatten den perfekten Winkel darauf. Ich fand, bei der Kamera sieht man es auch, aber es ist nicht ganz so brutal deutlich, dass er Ockbus macht, so einen Pass nach vorne. Ich glaube, Mansambi leitet den irgendwie weiter, ein bisschen glücklich, und dann rutscht er halt durch zu Scherhand. Und dann ist eine 2 gegen 1 mit Höhler. Und Scherhand zieht komplett Richtung Strafraum Mitte, nimmt damit Höhler quasi schon den Raum weg und geht dann trotzdem auf den Pass, obwohl der Verteidiger so FIFA-mäßig nur noch den Mitspieler abdeckt. Und der einfachste Weg wäre wirklich einfach nur geradeaus zum Tor. Und er ist, glaube ich, schon so in seinem Kopf, das ist ein 2 gegen 1, ich will nicht der Egoist sein quasi, ich spiele den ab, dass er sich selber in eine Situation bringt, wo Abspielen das Einzige ist, was du nicht mehr machen kannst, und macht es dann trotzdem und der geht nicht rein. Da war ich kurz unzufrieden.
Ja.
Weil das geht schon besser.
Ja, das geht auf jeden Fall besser. Und Scherhand, also ich glaube, bei der Entscheidungsfindung kann er halt einfach sich noch verbessern. Also das Entscheidungsfindung ist irgendwie immer so ein großes Wort. Entscheidungsfindung heißt ja auch, mache ich noch einen Haken und gehe am Spieler vorbei und so. Da ist er ja grundsätzlich auch gut. Also er hat viele Entscheidungen, die gut sind. Häufig ist halt noch eine Proaktion dabei, die nicht ganz so optimal ist. Da denke ich auch, da hätte er halt irgendwie drauf reagieren müssen, dass man da selber schießen muss. Ist aber auch klug gemacht, weil ich meine, er schießt halt lieber mit rechts und der Verteidiger stand ja schon so, dass der Pass abgeblockt ist, dass er aber auch nochmal einen kleinen Schritt Richtung Schuss machen könnte, wenn Scherhand jetzt versucht, mit rechts ins lange Eck zu schießen.
Ja. Deswegen halt aber auch, weil Scherhand ihm halt quasi diagonal anläuft, statt geradeaus zu.
Ja, das stimmt. Tor. Hätte halt geradeaus laufen. Hast vollkommen recht. Ja. Ja, gut, aber es ist dann eine Minute später passiert's, ne?
Und vielleicht als Gegenthese, ne? Weil hier ja, habe ich das Gefühl, genau, da wird auch der Pass abgedeckt und Eggestein sagt, nee.
Ja, ja, also dachte ich auch gerade, als du es gesagt hast, das ist nämlich genau das, dass der Pass auf Scherhand dann das Falsche gewesen wäre. Wie ist denn das eigentlich hier? Ist auch Mansambi und Suzuki beide wieder beteiligt, oder?
Also Mansambi glaube, auf ist, Suzuki? Also es ist eigentlich primär, es ist ein, mal wieder so ein Yuito-Ding, dass er gewinnt so ein Dribbling in der einen Hälfte und beschließt dann, und dann hat Freiburg plötzlich ein 5 gegen 4. Freiburg läuft immer noch mit 5 vor, das ist ja auch schon mal eine Sache, die cool ist, die nicht selbstverständlich ist beim SC. Und dann läuft er halt einfach 50 Meter damit und legt ihn ab auf Eggestein.
Ah ja, so einfach, ne? Ja.
Also ja, einfacher.
Ja, und dann geht eben der Pass zur Scherhand eigentlich auf und mhm, der Renker-Spieler will den Passweg zumachen. Eggestein sieht es und zieht ab. Es ist halt vielleicht auch, weil wir ja jetzt häufig bei Eggestein sagen, oh, die Schüsse kommen irgendwie nicht so richtig und so. Wie bei allen Spielern, wenn sie Zeit haben, mhm, und Platz, dann können die alle alles. sie können es halt nicht, wenn sie Druck von hinten bekommen, von der Seite und dann 5 Spieler vorne, also davor stehen oder so, dann können sie es halt nicht so gut. Aber das war schon ein schöner Abschluss von Eggestein. Und dann, ich fand's halt auch cool, einfach 5 Tore von 5 verschiedenen Spielern. Was will man mehr, ne?
Wahnsinn. Das war dann auch der Ergebnisschlusspunkt. Spiel noch nicht ganz. Lienhardt kommt rein für Mansambi. Dann mit 3/5 hinten.
Ja.
Und Kübler dann auch noch für Treu. Denke, alles soweit logisch.
Und dieses 5-2-3 sah, fand ich, abgestimmt aus. Mhm. Obwohl das vielleicht ja auch immer ein Zeichen dafür sein kann, dass es noch ein bisschen unflexibel ist, wenn es so abgestimmt aussieht. Also es sah dann sehr systematisch aus, im Sinne von, dann ist es vielleicht noch sehr statisch gewisserweise, wenn man immer die Formation perfekt erkennt.
Ja, gerade in Freiburg, wo ja der starke Mannbezug oft das gespielte System so überschreibt, dass du halt mitdenken musst, was das jetzt für dich bedeutet und wann du den übergibst und so.
Ja.
Ja. Ja, Spiel war dadurch, Stimmung war immer noch Bombe. Scherhand hätte noch einen machen können, schießt er noch so weit, aber fand ich völlig in Ordnung. Ogbus hat nochmal so einen richtig geilen Lauf aus dem Nichts in der 90. Minute oder was, wo er einfach nochmal beschließt, dass er jetzt dass er auch ein Tor möchte und das fast bekommt.
Ja.
Und Höhler schießt ihn übers Tor am Ende.
Er
sah schon schwierig aus.
Ja, sah. Ich weiß nicht.
Weil
das Tor ist halt so frei, Alter. Das Tor ist leer. Ja, stimmt, war im Rücken von ihm.
Ja, aber gleichzeitig, das war, habe ich irgendwie gesagt, ja, der war zu einfach, er braucht den schwieriger. Und jetzt, da kommt er schwierig und dann klappt er. Schade für ihn.
Apropos Ogbus, das fällt mir jetzt gerade noch ein, weil ich so gute Laune habe. Es gab doch mal dieses Video von der Vorbereitung, wo die irgend so einen komischen Pokal gespielt haben und Ogbus dann den Pokal hochhält und sagt, wir waren einfach zu gut oder sowas. Hast du das noch auf Halde?
Ich müsste es über Twitter finden können oder so, die alten Sachen.
Ja, kann man vielleicht nochmal posten für dieses Spiel einfach, ne?
Ja. Ich glaube genau, der gewinnt ja mit Grifo und so im Team. Im Frankslager-Spiel, ja. Ja, das Selbstvertrauen hat er nicht eingebüßt seitdem auf jeden Fall.
Ja, so gut. Also wirklich, ich fand jetzt auch, dass der hat ja jetzt auch ziemlich lang irgendwie dieses absurde Programm abgespult und hatte ja auch ein bisschen mit Verletzungen zu kämpfen. Und der wirkt für mich halt körperlich so dermaßen stabil, das ist schon, ich find's ziemlich cool, dass der irgendwie da ist und hab auch, also dieses, wenn nächstes Jahr Rosenfelder, Ogbus, Ginter und Lienhardt in Freiburg spielen, habe ich ein sehr gutes Gefühl für die Innenverteidigung wieder.
Ja, Rosenfelder konnte es ja dann auch nur im Stadion quasi gucken. hoffe, er hatte gute Sicht und hoffe, bald wieder fit dabei. Das sind Spiele, wo es natürlich auch cool wäre, ihn dabei zu haben, aber es ist ein Wahnsinn, was man für eine Auswahl hat. Ja, ich glaube, Spiel dann rum. Erstmal vielleicht zum im Stadion. Das war, also das da war dann spätestens klar, dass das für alle, dass das zumindest kurventechnisch und stadiontechnisch generell als historischer Moment wahrgenommen wird, weil es sind alle geblieben oder sehr, sehr viele geblieben zum Feiern quasi. Nicht nur auf der Süd, da gefühlt eh alle, sondern im, auch auf Nord standen die Leute die ganze Zeit und Haupttribüne und Ost waren auch fast alle noch da. Das war schon ziemlich cool. Und dann mal wieder nach langem das alte Alle auf den Zaun, dass dann eben nicht zwei Spieler vorgeholt werden, sondern tatsächlich die gesamte Mannschaft in die Kurve soll. Gerade auf dem von hinten gesehen linken Vorsängerpodest bei Corillo waren irgendwann, glaube ich, so 6 Spieler, die sich da drauf gequetscht haben oder halb runtergefallen sind und so. Und hat aber auch noch nicht gereicht, weil dann gab's erstmal, wurde erst Julian Schuster herbeordert und dann standen aber die anderen Trainer noch in der Mittellinie und dann wurden die auch noch herbeordert, bis sich alle ergeben haben. Und das hat wahnsinnig Spaß gemacht. Grifo am Megafon, ich habe kein Wort verstanden, aber wir haben es ja vorhin in einem Intro gehört. Und der hatte auf jeden Fall richtig Bock. Ginter wirkte da sehr emotional dabei und so. Alex hat geschrieben, dass die Tante Käthe auch gebrannt hat. Also hatten alle sehr, sehr viel Spaß an der Szene auf jeden Fall.
Und also ich finde ja schon auch, wie fange ich das an? Vielleicht mit dem Negativen mal. So, ich finde das Team manchmal, also ein paar Aussagen oder so, dass sie sich vielleicht nicht immer richtig einschätzen oder so. Also manchmal auch dann so das Gefühl haben, sie sind sehr, sehr gut. Und und ich fand aber, also jetzt absolut dem so entgegengesetzt, fand ich irgendwie das so cool, dass sie das mitnehmen, dass das jetzt halt dieses Viertelfinale Europa League, was sehr Besonderes ist, dass das jetzt nichts ist, was die eh verdient haben oder sowas, sondern dass, wie gesagt, dass der Verein das halt irgendwie noch nie geschafft hat und dass das jetzt auch der Moment ist, in dem man dann alles irgendwie mal kurz stehen liegen lässt und dann irgendwie zur Kurve geht und das eigentlich gemeinsam halt auch als ein Riesending feiert und das nicht irgendwie runterspielt. Das fand ich schon, finde ich schon ziemlich cool. Also weil, ich meine, es geht ja irgendwie darum, dass man halt, dass man da irgendwie so ein paar Geschichten schreibt. Das ist letztendlich komplett egal, ob man in der Saison jetzt spielerisch irgendwie da so perfekt war oder nicht, sondern dass man die Highlights irgendwie, die man hat, dass man die dann auch als Highlights irgendwie feiern kann, gemeinsam. Fand ich sehr, sehr gelungen, dass das da so passiert ist.
Ja, fand ich auch wirklich. Das sind ja das tatsächlich das, was hängen bleibt an der Saison. Auch an sowas wie der zweiten Euroleague-Saison. Das Lance-Spiel ist viel tiefer drin als alles andere an dem Jahr.
Genau, Und das ist nicht selbstverständlich, glaube ich, dass man das halt hinbekommt auch, ne? Also auch wenn es die Gegner dann Renk und Lance sind, dass man es trotzdem schafft, irgendwie daraus was Besonderes zu machen. Schuster übrigens auch dann, ne? Also ich meine, erstmal bei RTL kam man halt Ewigkeiten nicht vor die Kamera. Ich hatte auch nur einen Fernseher laufen, weil ich auch nicht dann sofort ausmachen wollte und ins Bett, sondern noch ein bisschen was davon mitnehmen. Ja, dann ist Schuster auch immer so kurz vor den Tränen. Dann sagt er nochmal, wie es halt damals war mit dem Abstieg und jetzt ist man hier und ich finde das eigentlich auch, finde ich auch richtig, dass man das irgendwie aufmacht in solchen Momenten, irgendwie eine Linie zieht, was da dann irgendwie passiert ist und dass es halt eine sehr erfolgreiche Linie bergauf ist.
Und das zu so einer Linie gehören ja Zacken einfach ganz normal dazu und die waren halt sehr, sehr selten tief in den letzten Jahren. Also der tiefe Absturz auf Platz 10 ist wirklich ein sehr, sehr softer Fall im Vergleich. Und dann jetzt, genau, ich finde ja auch eben immer so, Bundesliga ist zum Diskutieren über Spielstil und über Qualität und so, das kannst du dann alles gegen Augsburg machen und gegen Union und was weiß ich, wie du jetzt gerade dich entwickelt hast in dem Spielen eines tiefen Blocks oder sowas, weil du hast halt 34 Spiele und irgendwie musst du die Zeit ja rumkriegen. Aber solche Abende sind halt was anderes, das hast du ja sonst nur im Pokal und das ist Freiburg echt das Glück, dass man sich jetzt so oft in diese Situationen gebracht hat, die verlorenen Spiele, das verlorene Spiel gegen Turin war ja auch ein sehr, sehr großes für den Verein und sowas. Und gegen West Ham gewinnst du zu Hause sogar. Das ist auch echt ein tollen Abend. Dann fehlt halt noch dieses Tüpfelchen danach und das hast du dir jetzt hier geholt. Ich glaube auch dieses, dass das jetzt nicht der stärkste Gegner der Welt ist, genau, das ist dann, das finde ich auch gut, dass man das so ein bisschen hinten runterfallen lassen kann, weil es geht halt viel eher darum, was hat man jetzt schon und das ist halt Top 8 der Euroleague, das ist schon verdammt stark.
Ja, das stimmt. Deswegen, ich bin aber auch echt nochmal so froh, dass diese Euroleague sich das davon befreit hat, ja, die Resterampe von der Champions League zu sein.
Die Bonzen rausgeschmissen hat.
Genau, nur noch Bettelarme.
Nur noch Bettelarme 120 Millionen Umsatz.
Ja. Jo. Geiles Spiel. Ey, geiles krass, Spiel. Jetzt Viertelfinale im April immer noch in allen Wettbewerben.
Viertelfinale, Halbfinale und Kampf um die Conference League.
Kampf um die Conference League, ja. Ja, genau. Dann können wir jetzt erstmal kommen wir zur Jahreswertung. Spanien vor Freiburg. 6 von 8 spanischen Teams sind noch in den Wettbewerben.
Das hat es, glaube ich, gekillt. Damit dürfte das auch rum sein, weil wir können hier punkten, wie wir wollen. Am Schluss, klar, Bayern kann irgendwie Real rausschmeißen, wenn es klappt und so, aber die haben so eine Tiefe. Es ist halt, Freiburg kann nicht jedes Mal alleine die 5-Jahres- oder die 1-Jahreswertung retten. Da müssen halt andere auch mal was tun. Und ja, das Kollektivversagen dieser ganzen Vereine nervt einen schon, wenn man alleine immer die Kohle aus dem Feuer holen muss.
Alle Hoffnung auf Freiburg, Mainz und Bayern.
Wie man es vor der Saison gesagt hat. Ja. Aus Stuttgart und aus Frankfurt, wo Leute sehr, sehr große Meinungen zu Jahreswertungen hatten.
Ja.
Er könnte gleich mal zu Stuttgart springen. Ich glaube, Spieler des Spiels können wir relativ einfach machen. Es wird nicht so viele Meinungen geben, aber
nee. Ich glaube, nähere Auswahl vielleicht noch Suzuki, ne?
Genau, also Van wir haben erstmal von Patrick hat Yuito genommen.
Echt?
Ja. Vielleicht krass, auch schon nur als Gegengewicht. Ja. Und in der Community haben wir ein Voting mit 120 Stimmen für Ginter und Yuito immerhin auf 40. Und dann Einzelstimmen auf Ogwurst, Makengo, Eggestein, Mansambi und Grifo. Und eins für Atubolu. Das glaube ich trotzdem ein relativ einfaches Voting für Ginter, dem ich mich anschließe. Wie sieht es bei dir aus?
Ja, ich schließe mich auch Ginter an.
Alex hat noch geschrieben, dass er so spätestens mit dieser Saison jetzt gerade und der Leistung gerade, dass er jetzt so diese All-Time-SC-Kategorie erreicht hat für ihn mit so anderen Namen, wie Günther Grifo, Petersen und so, die er nicht gedacht hat, weil er so lange weg war. Aber ja, diese Leistung jetzt gerade und auch diese ist natürlich auch, der ist jetzt nie der Lauteste oder sowas. Und deswegen finde ich, haben diese Worte in so Interviews und dieser Frust, den er letzte Woche so gezeigt hat, glaube ich, auch nochmal besondere Stellenwert, wenn so jemand, der sonst ja auch oftmals eher von uns kritisiert wurde, weil er dann irgendwie sagt, ja, wir sind doch voll okay oder so, wenn man es gerade vielleicht nicht so findet, wenn er da so unzufrieden ist, dann hilft sowas vielleicht auch.
Ja, das stimmt. Und ich erinnere mich jetzt eigentlich auch nicht so, dass ein Spiel so krass irgendwie mitentschieden hat. Also eigentlich St. Pauli, das Tor, ne? Das ist irgendwie das, was mir noch im Kopf geblieben ist. Ansonsten, war jetzt schon mit den 2 Toren halt stark. Oder Assist und Tor.
Ja. Ja, ich glaube, dann haben wir das Spiel dann tatsächlich auch rum. Was ein Abend.
Was ein Abend, vielleicht aber nochmal ganz kurz statistisch.
Ja.
Also, weil ich würde es jetzt auch nochmal so einordnen mit dem 5-1. 2,4 Expected Goals nach Kicker und ich glaube bei SofaScore ist es sogar 2,4. Mhm. Also da sind jetzt schon auch ein paar Tore reingefallen, die nicht immer reinfallen und ich würde jetzt trotzdem sagen, dass Freiburg nicht Top-Favorit auf den Europapokal ist und defensiv war es auch nicht so krass. Also genau, du hast ja gesagt, an so einem Abend geht es nicht drum und das würde ich auch vollkommen mitnehmen, aber ja. hier gegen Union ein bisschen Pech, dass man da kein einziges Tor macht. Da hätten zwei fallen können, aber wenn jetzt gegen Renk nur zwei oder drei gefallen wären, dann wäre das eigentlich auch noch im Rahmen gewesen. Es hätte auch so ein Spiel sein können.
Was man halt hervorheben kann, ist die Schussqualität beim SC. Also weil Expected Goals ist ja mehr, was ist die Chance quasi mit der Sekunde des Abschlusses. Aber wenn du diese Expected Goal, die aufs Tor kommen, tatsächlich bist du bei 3,1 zu 1,4 für den SC. Also die Schussqualität war einfach sehr, sehr hoch, dass die dann auch alle reingehen, ist natürlich trotzdem nochmal, da kommt dann viel zusammen, aber dass man es auf jeden Fall auch mit den erforderlichen zwei Toren Vorsprung gewinnt, das hat man sich schon auch erarbeitet.
Voll. Ja. Okay, hast du denn dir danach noch was angeschaut? Weil ich habe mir danach nichts mehr angeschaut.
Ich bin stand erstmal eine Weile draußen vom Stadion und dann haben durchgeschlagen zum Auto. Dann war die Autobahn voll gesperrt. Dann bin ich bis nach Karlsruhe gefahren mit Urbu, liebe Grüße. Da war der letzte Zug, war der vorletzte Zug dann weg. Dann haben wir nochmal eine Stunde irgendwie McDonald's verbracht und hat ja auch nichts mehr offen in diesem Karlsruhe. Und sind dann noch in so einen schweizer-deutschen Nachtzug irgendwie eingestiegen. Und das heißt, ich war dann, der hat echt lange auch gebraucht, da war ich irgendwie um Viertel nach zwei in Frankfurt und um drei zu Hause oder so. Also ich habe mir nicht so viel angeschaut.
Ja.
Aber ich habe mir jetzt vorhin Stuttgart ein bisschen noch reingezogen, die jetzt ausgeschieden sind und uns damit als letzte deutsche Mannschaft in der Euroleague zurücklassen. Ich war ja eher für Stuttgart tatsächlich, weil ich auch diese Wertung halt dann doch wollte für den Extraplatz.
Ich wollte auch die Zusatzbelastung für Stuttgart.
Auch das,
also wenn die im nächsten Spiel rausgeflogen wären, okay, dann hätte vielleicht die Häme bisschen überwogen gegenüber dieser Einjahreswertung. Aber dass Freiburg jetzt halt genau vor dem Halbfinale dann zwei Spiele gegen Celta Vigo hat, während Stuttgart hier schön Däumchen drehen kann, das nervt mich schon.
Ja, ich glaube, die hätten trotzdem lieber getauscht.
Stimmt.
Aber auch echt deutlich verloren am Ende mit insgesamt 4-1.
Ist vielleicht auch ein bisschen der stärkere Gegner gewesen, aber...
Ja, man hat halt den stärkeren Gegner, weil man schlechter gespielt hat.
Korrekt, ja. Hätten sie halt gegen Basel mal gewinnen müssen.
Ja.
Gegen Shaqiri.
Das ist wirklich so das Schlüsselspiel. Ne? Also, ich glaube auch, der Rest des Spielplans war härter für Stuttgart als für uns. Aber Basel, kann man wirklich sagen, ist ein Vergleichswert. Und da hat man es dann halt liegen lassen.
Ja, ja, auf jeden Fall. Ja, aber jetzt habe ich noch weniger Hoffnung fürs Halbfinale.
Ich glaube, nach so einem Abend ist es, also gerade ist auch noch auswärts und so, hilft natürlich alles nicht. Aber vielleicht kann man schon sagen, es ist halt dann... Man braucht halt einfach so einen richtig großen Abend für den SC. Und manchmal geht alles beim SC.
Manchmal geht alles. Ja. So, ich habe noch eine witzige Sache dann. Ich habe nämlich gleich bei Celta Vigo halt geguckt, wie die so stehen. Und sie stehen ganz gut. In der Liga. Nee, warte mal. Stimmt das?
Ja, ja.
Ja, ja, die sind Sechster. Vierter oder so, ne? Sechster.
Glaube ich. Ich schaue gerade nach. Aber ja, also.
Nee, genau. Ich habe nämlich noch Aston Villa geguckt. Die sind, glaube ich, die sind halt krass gut in der Dingens. Nee, aber genau, die sind Sechste. Und die haben siebenmal, in den ersten neun Spielen, haben die siebenmal 1-1 gespielt. Das, also keine Ahnung, wie ich darauf reagieren würde, wenn ich Fan von diesem Team wäre. Ich glaube, das würde mich wahnsinnig machen, weil man ja überhaupt nicht weiß, wo man steht eigentlich. Ne?
Ja. Haben passenderweise dazu auch letztes Spiel in der Liga 1-1 gegen Betis Sevilla gespielt.
Ja, zweites spanisches Team, ne, in der Europa League.
Aber Lyon rausgenockt, das muss man halt schon sagen. Klar, da war jetzt, also da haben sie den großen Vorteil, Lyon kriegt nach 20 Minuten eine rote Karte. Nachdem es aber erstes Spiel war auch schon unentschieden quasi. Und dann ziehen sie es in der letzten Sekunde endgültig, aber also führen schon 1-0 und machen es dann 2-0 in der Nachspielzeit, nachdem der dann sogar noch eine rote Karte kriegt und so. Also hab mir die Highlights angeschaut, muss jetzt, glaube ich, nicht unbedingt dann so super repräsentativ sein, weil du halt nach 20 Minuten eine rote Karte, hatten wir schon öfter drüber, wie hart sowas in ein Spiel eingreift. Aber sie sind auf jeden Fall halt gut genug, um mit Lyon da vorher schon auf Augenhöhe zu spielen. Und Lyon hat auch gerade eine echt beschissene Phase, muss man sagen. Also die haben jetzt, glaube ich, seit Anfang Februar oder so gar nicht mehr gewonnen. Aber trotzdem ist es jetzt kein einfacher Gegner, den sie da rausgehauen haben.
Hm. Ja, ich also wen hättest du denn lieber gehabt?
Ich hätte persönlich, glaube ich, lieber Lyon, weil ich leichter hinkomme. Und Vigo, ja, nachdem ich meine schlechten Geografiekenntnisse aufgefrischt habe, wo Vigo liegt.
Wo liegt's?
Ganz im Osten von Spanien, quasi nördlich von Portugal. Und ja, da gibt's Möglichkeiten, gut hinzukommen, aber es ist nicht easy oder nicht billig. Eins von beiden.
Ja. Okay, ja. Also ich habe Celta Vigo, ich weiß gar nicht, ob ich von denen schon mal ein Spiel gesehen habe. Keine Ahnung. Aber hab dann auch so, bin so ein bisschen Kader durchgegangen, hatte das Gefühl, okay, es ist jetzt nicht so, es ist irgendwie gut verteilt, es ist nicht so der Superstar drin, ne? Also, ich finde es ein cooles Los. Also für Viertelfinale ist es was, ja, weiß nicht, was besser geht.
Und insgesamt kann ich mal sagen, wer noch drin ist. Also es ist Braga, gegen die jetzt gegen Betis spielen werden. Der SC gegen Celta Vigo. Bologna, alte Bekannte, gegen Aston Villa. Und Porto gegen Nottingham Forest. Ich würde tatsächlich auch sagen, dass das, wenn ich mir einen aussuchen würde, wäre es Celta Vigo.
Und das Witzige ist, dass halt Freiburg, sollten sie weiterkommen, dann gegen Braga oder Sevilla spielen. Was halt auch noch mal geiler ist als Aston Villa oder Porto.
Oder sogar potenziell als Nottingham, weil ich glaube, diese englischen Teams, auch wenn die gerade nicht gut sind, haben halt diese Individualqualität, mit der der SC dann doch manchmal kämpfen muss.
Ja.
Hat man ja in vergangenen Jahren durchaus schon gesehen.
Ja. Also Braga habe ich jetzt gar nicht noch so geguckt, ob da irgendwie, aber glaubst du, die haben die was? Haben die was Krasses? Nee, Braga war auch nicht. Ich glaube, in der Europa League waren die jetzt halt
vor uns.
Ah ja, okay. Ja. Ich sehe einen Kaderwert von 100, 155 Millionen, also auch wieder halt alles so auf Höhe SC Freiburg dann von der individuellen Klasse.
Ja. Auch sportlich bei den allen, also in Spanien ist auch dieser große Gap, da ist es nach vier Teams, wo es dann punktemäßig zusammenrutscht und davor nach vorne sind es dann 10 Punkte Abstand oder so. In Portugal hat Braga auch irgendwie 15 Punkte Rückstand auf Platz 3, sind aber Vierter und so. Also da ist es best of the rest, ist es oft. Und in der Bundesliga ist der Rest ein bisschen weiter oben und Freiburg vielleicht nicht der Best, weil da Frankfurt noch mit in unserer Gruppe dabei ist und so, aber es ist nicht völlig anders, würde ich sagen.
Oh Gott, ich fange schon ein bisschen an zu schwitzen, wenn ich ans Halbfinale denke. Das wird eh nicht passieren. Wahrscheinlich fliegt man jetzt einfach gegen Vigo raus, das wäre auch besser für mich, glaube ich.
Das sagt doch nicht sowas. Ich glaube, man ist zumindest nicht Favorit. Also ich glaube, es ist ausgeglichen bis vielleicht leichter, also vielleicht minimaler Außenseiter oder so. Aber man hat auf jeden Fall die volle Chance, das zu holen.
Ja. Wahnsinn. Aber ich sehe es halt auch schon so ein bisschen, dass man dann das Hinspiel 1-0 gewinnt und ein gutes Gefühl hat und so. Aber es reicht halt nicht, weil auswärts Freiburg so scheiße spielt diese Saison. Und deswegen nervt es mich schon auch ein bisschen, dass man nicht zuerst das Auswärtsspiel hat.
Jetzt fängst du aber auch schon an, wie so Schüler, die in der ersten Woche der Sommerpause sich, Sommerferien, sich denken, oh, bald sind die Ferien rum. man könnte ja zum Beispiel was an der Auswärtsschwäche machen, indem man am Wochenende gegen St. Pauli zeigt, dass das alles Kinderkrankheiten sind, die man mit diesem 5:1 für alle Zeiten geheilt hat. Glaubst du, das passiert?
Zu Hause, mit dem 5:1 zu Hause? nee, glaube ich nicht.
Schade.
Es wird wahrscheinlich ein relativ langweiliges 1:1.
Das habe ich auch getippt, tatsächlich.
Ja. Es ist Klassiker-Ergebnis nach Europa League gegen schwaches Team eigentlich. Hatte Freiburg jetzt schon häufiger, glaube ich. Oder 0-0, 1-1, sowas.
Also es wird auf jeden Fall auch emotional. Das ja auch, laugt einen sowas ja auch aus, so ein großer Abend und so. 3 Tage später dann nach Hamburg fahren und gegen Abstiegskandidaten kämpfen, das ist auf jeden Fall ein ganz anderes Spiel.
Ja, und St. Pauli ist absolut on fire mit absolut null Stürmerqualität. Also es wird so ein schwieriges Spiel, glaube ich, wo Freiburg halt eigentlich was mit dem Ball machen müsste. Ich mir aber auch vorstellen kann, dass St. Pauli sich da halt echt gut dagegen greift, weil ich finde St. Pauli halt auch spielerisch und so echt nicht schlecht. Sie können halt einfach nur vorne machen, sie keine Tore, außer Fujita macht irgendwie was Krasses.
Ja. Jetzt haben sie 0-0 gegen die SGE zu Hause gespielt, 2-0 auswärts verloren gegen Gladbach, davor Bremen geschlagen zu Hause und auswärts verloren in Hoffenheim, gewonnen in Hoffenheim. Ein bisschen. Ich weiß gar nicht, was so eine Throughline, was so Gemeinsamkeiten dann davon sind. Ich hatte das Eintracht-Spiel dann auch abgespeichert als fürchterliches Fußballspiel. Ja. Und das ist ja aber vielleicht gar nicht so schlecht dann für St. Pauli. Die Frage ist mir, welche Kategorie fällt der SC vielleicht anhand dieser Gegner? Ich würde sagen, auch keine, die ihnen einen Gefallen macht, das Spiel komplett zu übernehmen. Ich glaube, man kann da sehr gut wieder auf den kompletten Pragmatismus umschalten bei Julian Schuster.
Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ich hätte jetzt auch bei St. Pauli halt gesagt, ich meine, sie haben jetzt einfach es geschafft, immer sehr knappe Ergebnisse irgendwie da hinzubekommen. Jetzt das Spiel gegen Gladbach, das war halt auch knapp. Also das war doch das Engelhardt-Tor und so,
ja,
ne?
Ja.
Ja, also da gab es eigentlich auch kaum Chancen. Deswegen ist es auch so ein typisches, auch Freiburg-Spiel irgendwie sehr, sehr chancenarm wird es wahrscheinlich. Und dann hoffe ich halt, dass Freiburg sich in der Qualität irgendwie durchsetzen kann. Kann mir jetzt auch gut vorstellen, dass am Anfang ein bisschen rotiert wird und dann zurückrotiert. Ich würde es so machen auf jeden Fall, weil ich auch denke, man kann sich da halt am Anfang die ersten 60 Minuten ein bisschen reinkämpfen und dann auf die letzten 30 Minuten gehen, versuchen es dort dann zu entscheiden, indem man dann Suzuki reinbringt. Mansambi scheint mir erstaunlich fit zu sein, also ja. Dem hat diese Pause gut getan. Vielleicht kann der einfach nochmal weiterspielen. Ja, ich weiß nicht, erwartest du sonst noch so Wechsel? Irie wieder?
Lienhardt würde ich vielleicht denken, dass er jetzt schon startet, weil jetzt war er ja, er ist ja jetzt nicht erst seit kurzem wieder da, sondern halt schon jetzt 3-4 Wochen wieder in der Nähe und 2 Wochen jetzt schon wieder auf der Bank gewesen. So. Haben wir vorhin ja auch gar nicht mehr groß erwähnt, aber ist ja auch, hat jetzt ja wieder seine ersten Minuten. Weiß nicht, ob man dann sagt, nee, wir bringen nächstes Mal eine halbe Stunde oder so, oder ob man jetzt direkt starten lässt, aber ich glaube eigentlich, körperlich kannst du den doch auch direkt spielen lassen. Dann hatte Ockbus auch mal wieder eine Pause, bevor der sich irgendwie da noch overpaced.
Ja.
Und vielleicht dann auch sagst du auch, ja, jetzt Philipp Treu mal langsam und Kübler. Also wenn du kannst, würde ich fast sagen, vielleicht kannst du langsam mal gucken, dass du wieder Belastungssteuerung in den Spielen machst, anstatt nur bei deinem Mitte-30er Sechser, der eh keine Spiele macht.
Höfler meinst du?
Ja, okay. Vielleicht könnten ja auch tatsächlich mal die Spieler, die spielen, Belastungssteuerung machen. Ja.
Aber ich kann mir auch vorstellen, dass Höfler wieder nicht im Kader ist wegen Belastungssteuerung. Damit er dann wieder im nächsten Spiel im Kader ist und nicht eingewechselt wird. Jo.
Gut.
Gut. Ja, gute Zeiten, hm?
Wahnsinn. Ja. Ich bin heute Morgen nochmal aufgewacht und hatte direkt nochmal gute Laune. Das ist das, was so richtig gute Spiele einem geben, dass ich einfach Tag danach mich erinnere, was gestern war und direkt wieder so, toll. Jetzt kann ich sogar mit 3-4 Stunden Schlaf wieder arbeiten. Ist alles nicht so schlimm.
Ja, auf jeden Fall. Oh. Okay. Ich brech's jetzt ab hier.
Ja, wunderbar.
Du hast zwar die Maus am Aufnahmegerät und am Dingens, aber,
ja, aber ich bin
vielen
müde.
Dank fürs Moderieren.
Danke, dass du da warst. Und wir alle hören uns wieder nach St. Pauli. Und dann hat der SC ja tatsächlich mal eine kurze freie Zeit. Und das kann man ja auch mal genießen.
Ja.
Kein Spiel unter der Woche, nicht mal ein Spiel am Wochenende. Das ist seltener Luxus. Gönnt euch die Pause und wir hören uns dann wieder. Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.